Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Afrika gilt als Kontinent vieler großer Probleme unserer Zeit, zugleich aber auch als Kontinent der Zukunft. Internationale Investitionen steigen, neue geopolitische Akteure positionieren sich und einzelne afrikanische Volkswirtschaften gehen durchaus positiv voran. Zwischen Wachstumshoffnung, politischer Realität und Investoreninteresse stellt sich daher eine ganz zentrale Frage: Wie tragfähig ist Afrikas ökonomische Perspektive wirklich? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Dabei wollen wir auch etwas konkreter auf 3 spannende Länder blicken, die sehr unterschiedliche Wege gehen, auf Ägypten, Nigeria und Südafrika. Sie stehen nämlich exemplarisch für die Vielfalt des Kontinents und auch für die Frage, ob Afrika am Beginn eines wirtschaftlichen Aufschwungs steht. Jetzt aber zu Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
In einem unserer Podcasts zum Thema Schwellenländer hast du mal gesagt, ganz unabhängig von irgendwelchen Aktienmarktentwicklungen, langfristig glaube ich an die Zukunft Afrikas. Zitat Ende. Wir haben damals versprochen, mal ein eigenes Thema draus zu machen. Heute ist es also nun soweit. Karl, warum glaubst du an die Zukunft Afrikas?
Ja, es sind eigentlich 2 Dinge, Andreas. Ich finde, der Kontinent ist so unglaublich reich an natürlichen Ressourcen und er hat eben auch ein riesiges Aufholpotenzial in allen Bereichen. Zum Beispiel vor allem bei der Infrastruktur, Energie und im Bildungsbereich. Diese Kombination ist oft der Treiber für lange ökonomische Wachstumsphasen. Ich möchte dir nochmal dazu ein paar Zahlen nennen, damit du siehst, wie groß das Aufholpotenzial tatsächlich ist. Also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf beträgt in Afrika so 7.000 bis 8.000 US-Dollar. In den USA liegt dieser Wert bei rund 90.000 US-Dollar, in Deutschland bei so 75.000 US-Dollar und in China bei knapp 30. Also wir sprechen vom 4- bis über 10-fachen, was hier an Aufholpotenzial vorhanden ist. Dazu kommt, dass Afrika der demografisch jüngste Kontinent ist. Das heißt, da wirken Kräfte, die man langfristig nicht ignorieren kann. Darum bin ich überzeugt, dass Afrika langfristig ökonomisch sehr relevant sein wird. Aber Afrika ist eben nicht ein Land und nicht eine Geschichte, sondern es sind über 50 Länder und jedes davon hat seine eigene Historie und seine eigenen Probleme. Und genau deshalb gibt es darunter echte Problemländer, aber eben auch richtige Erfolgsgeschichten.
Du sagst es ja selbst, Karl, es gibt in Afrika auch riesige Probleme, über die wir sprechen müssen. Und dann fangen wir doch vielleicht wirklich mal mit den Problemen an. Wo siehst du die in erster Linie?
Ja, wie schon gesagt, Afrika ist ein riesiger Kontinent mit über 50 Ländern. Und davon hat jedes seine eigenen ganz spezifischen Probleme. Und von daher sind pauschale Aussagen zu Afrika immer schwierig. Und ich will auch nicht über mögliche Nachwirkungen der Kolonialgeschichte sprechen. Die mag es zwar geben, aber darauf endlos rumzureiten, hilft den Ländern wirklich nicht weiter. Aber ein wichtiger Punkt ist, dass es in Afrika häufig keine wirklich funktionierenden staatlichen Institutionen gibt. Das hat zwar viele Gründe, aber einer davon ist sicher, dass in vielen Ländern keine so starke Bindung und Loyalität der Bevölkerung gegenüber dem Staat existiert, wie wir das in westlichen Ländern gewöhnt sind. Stattdessen spielt die Bindung an einem Stamm oder die jeweilige Bevölkerungsgruppe eine wesentlich größere Rolle. In vielen Fällen sind die viel stärker als die Bindung an irgendwelche staatlichen Institutionen. Viele Konflikte in Afrika, die uns oberflächlich als Konflikte zwischen Staaten vorkommen, sind eigentlich Stammeskonflikte. Das Problem dabei ist, dass damit der Korruption Vorschub geleistet wird. Denn Korruption wird ja gerade durch den Mangel an verlässlichen staatlichen Infrastrukturen, einem verlässlichen Rechtssystem und so weiter gefördert. Im Endeffekt führt es dazu, dass in vielen Ländern die breite Bevölkerung nach wie vor nicht von den eigentlichen Reichtum des Landes profitiert. Dazu kommt noch ein ganz handfester Grund, nämlich, dass die Wirtschaft vieler Staaten von nur ein oder zwei Exportgütern abhängig ist. Und damit ist man natürlich auf Gedeih und Verderb den jeweiligen Weltmarktpreisen ausgeliefert. Ein extremes Beispiel dafür ist Nigeria, das fast vollständig vom Export des Rohöls abhängig ist und die entsprechenden Exporterlöse einen Anteil von über 80% erreichen. Oder Botswana, ein Land, in dem der zentrale Pfeiler der Wirtschaft aus der Förderung von Diamanten besteht. Oder nimm die Elfenbeinküste, die fast ausschließlich am Kakaoexport hängt.
Ja, da gibt es in der Tat viele unterschiedliche Geschichten. Und wie du sagst, Afrika ist wirklich sehr, sehr heterogen. Ich würde mit dir genau vor diesem Hintergrund mal auf eine große Zahl schauen, die den gesamten Kontinent betrifft. Eine spannende Zahl aus dem Global Jobs Index des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Karl. Demnach könnten bis 2029 in Afrika, Achtung, Achtung, 75 Millionen neue Jobs entstehen. Ist das wirklich realistisch oder eher eine Wunschzahl?
Also die Zahl ist erstmal wahnsinnig beeindruckend. Das wäre echt irre, denn das wären ja doppelt so viele Jobs, wie es derzeit in Afrika offiziell gemeldete Arbeitslose gibt, nämlich rund 36 Millionen. Entscheidend aber ist, ob hinter der Zahl eine wachsende und vor allem auch eine nach und nach produktiver werdende Wirtschaft steht. Wenn Afrika zur Gruppe der Schwellenländer aufschließen soll, braucht es eine stärkere industrielle Basis und auch einen moderneren Dienstleistungssektor. Und hier spielt vor allem auch ein funktionierender Mittelstand eine wichtige Rolle. Wenn eine solche Grundlage nicht entsteht, dann bleibt das Volkseinkommen zwangsläufig gering und damit auch der Wohlstand. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass das in vielen afrikanischen Ländern nach und nach auch gelingen wird, allerdings nicht von heute auf morgen.
Wir sollten sicherlich auch nicht nur auf die nackte Zahl an Jobs schauen, Karl, sondern auch auf die Stärke der Volkswirtschaften. Welche sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten in Afrika?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, denn es kommt darauf an, an welchen Zahlen du das festmachst. Mhm. Und da haben wir grundsätzlich drei Möglichkeiten. Erstens das Niveau des Bruttoinlandsprodukts, dann das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und schließlich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Je nachdem, mit welcher Kennzahl du die Länder vergleichst, ergibt sich eine andere Reihenfolge. Üblich dabei ist der Vergleich des absoluten BIP-Niveaus, denn das spiegelt die ökonomische Bedeutung des Landes insgesamt wider. In dem Fall hätten wir folgendes Ranking. Also Südafrika Nummer 1 mit 430 Milliarden US-Dollar, Ägypten 350, Algerien 290, Nigeria 285 und Marokko fällt dann schon ab mit 180 Milliarden US-Dollar. Wenn du aber wissen willst, wie gut oder schlecht es den Einwohnern eines Landes wirtschaftlich geht, dann lässt sich das am besten anhand des sogenannten kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukts eben pro Kopf beurteilen. Und dann ergibt sich folgendes Ranking. Die Seychellen mit 42.000 US-Dollar, Mauritius 33, Gabun 25, Ägypten 22 und Äquatorialguinea 20.000 US-Dollar. Aber du darfst natürlich nicht vergessen, dass es wirklich die reichsten Länder Afrikas sind und daher alles andere als repräsentativ. Wenn wir uns das untere Ende des BIP-pro-Kopf-Spektrums anschauen, finden sich folgende Länder und Jahreseinkommen. Südsudan mit knapp 1.000, Burundi auch nur knapp 1.000, Zentralafrikanische Republik 1.369, Mosambik 1.733 und Malawi 1.758 Dollar BIP pro Kopf pro Jahr. Ne? Also das ist schon echt wenig. Und da siehst du schon auch, wie weit offen die Wohlstandsschere in Afrika ist. Eine völlig andere Sache ist es, wenn du die Länder aus der Börsenperspektive beurteilst. Dann hast du eindeutig Südafrika an der Spitze.
Und darauf gehen wir später noch ein, auf die Börsenperspektive und auch auf die Investmentperspektive. Hoch, hoch spannend, gerade jetzt hier in unserem Podcast klug anlegen. Aber jetzt erst einmal nochmal zu diesen völlig unterschiedlichen Ländern. Je nachdem, auf welche Kennzahl du schaust, in den Rankings, die du uns gerade genannt hast, Karl, dann würde ich da gern mal drei Nationen rausgreifen und mit Ägypten beginnen wollen. Ägypten wird ja von vielen Länderanalysten durchaus als Brückenkopf zwischen Afrika, Nahost und Europa angesehen. Wenn du jetzt auf Währung, Schulden und auch die politische Lage blickst, ist das Land für Investoren eher eine Turnaround-Story oder eine Dauerbaustelle?
Ja, okay, lass uns mal mit der Politik anfangen. Formal ist Ägypten eine Präsidialrepublik, faktisch aber eine Militärdiktatur. Zwar eine relativ moderate, aber trotzdem ist es am Ende ein Regime. Präsident al-Sisi, der seit 2014 an der Macht ist, seit er die damalige Moslemsbruderschaft mit einem Militärputsch entmachtet hatte, führt das Land mit einer eisernen Hand. Im Vordergrund stehen vor allem Sicherheit und staatliche Kontrolle. Die demokratischen Bürgerrechte sind stark eingeschränkt. Wirtschaftlich steht Ägypten mit einem Bruttoinlandsprodukt von 350 Milliarden US-Dollar immerhin an zweiter Stelle der afrikanischen Länder und mit einem BIP pro Kopf von 22.000 an vierter Stelle. Trotz wichtiger Assets wie der Suezkanal und einem lebhaften Tourismus ist Ägyptens Wirtschaft aber nicht stabil. Es fehlt insbesondere an privaten Investitionen. Zu viele Wirtschaftsaktivitäten laufen über den Staat, was wiederum charakteristisch ist für ein Regime. Auch hat das Land nach wie vor zweistellige Inflationsraten bei einer nur moderaten Staatsschuldenquote von 90%. Das ist zwar hoch, aber noch kein wirkliches Problem für das Land, zumal der Trend eher rückläufig ist. Dauerbaustelle halte ich also als Beschreibung der Situation Ägyptens für übertrieben. Aber es gibt Probleme, die gelöst werden müssen.
Okay, da kam ja eine ganze Menge schon mal zusammen bei unserem ersten Land. Nummer zwei wäre Nigeria, Karl, das bevölkerungsreichste Land Afrikas und oft als schlafender Riese bezeichnet. Lass es mich mal so formulieren. Wie lange darf denn ein Riese schlafen, bevor Investoren das Vertrauen verlieren?
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt steht Niger mit 285 Milliarden US-Dollar in Afrika an vierter Stelle. Das macht das Land für Investoren grundsätzlich mal interessant. Was Investoren aber hassen, wenn die Regeln ständig neu geschrieben werden, und das ist in Nigeria in der Vergangenheit mehrfach passiert. Nigeria muss also aufpassen, dass aus dem schlafenden Riesen nicht eine never-ending Story wird und Investoren damit dauerhaft verkratzt werden.
Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen tiefer tauchen. Ist ja wirklich ein spannendes Land und da passiert ja auch wirklich sehr, sehr viel. Oftmals nicht in unseren Medien, aber vor Ort auf dem Kontinent spielt das schon eine entscheidende Rolle. Wie schätzt du das Potenzial Nigerias mit seinen vielen Ölvorkommen ein und wo liegen die Herausforderungen?
Ja, der Ölreichtum ist natürlich erstmal ein enormer Vorteil für das Land, aber er hat auch seine Schattenseiten. Das ist übrigens in vielen Ländern so. Nigeria ist dafür lediglich ein gutes Beispiel. Zwar bringt der Verkauf von Öl Devisen ins Land und schafft dadurch Wohlstand, aber in Verbindung mit instabilen politischen Strukturen befördert das eben auch die Korruption. Und das führt insgesamt dazu, dass die Einnahmen noch wenig produktiv genutzt werden, was die eigentliche Chance wäre. Also den Ölreichtum zu nutzen, um das Land aufzubauen, ein Bildungssystem zu etablieren und eine funktionierende Infrastruktur zu schaffen. In der Hinsicht passiert in Nigeria noch zu wenig. Ein weiteres Problem ist die extreme Abhängigkeit von den Ölexporten. Wenn die Ölpreise fallen, führt das schnell zu Budgetproblemen im Staatshaushalt. Durch Öl allein kann Nigeria wirtschaftlich nicht stark werden, sondern nur dann, wenn es auf Basis seiner Öleinnahmen wirtschaftlich diversifiziert. Diese Chance hat das Land definitiv, denn es gibt in Nigeria extrem viel Unternehmergeist, auch abseits der Ölindustrie. Und was die Politik anbelangt, da hat das Land ja auch schon Reformwillen bewiesen. Seit 2023 hat es eine tiefgreifende Währungsreform durchlaufen, die festen Wechselkurse wurden abgeschafft und zugleich wurde der freie Handel inklusive freier Devisenhandel möglich. Das hat den Schwarzmarkt, der immer mit festen Wechselkursen einhergeht, ausgetrocknet. Im Endeffekt hat sich die Währung dadurch stabilisiert, die Devisenreserven sind angestiegen und die Inflation konnte zurückgedrängt werden. Fazit ist, internationale Investoren haben Nigeria wieder auf dem Schirm, so wie du gesagt hast.
Mhm. Interessant, spannend. Und dann wäre dann natürlich auch noch Südafrika, das Land mit den am besten funktionierenden Kapitalmärkten Afrikas und seit Mitte 2024 auch mit einer Regierung der nationalen Einheit, die offensichtlich für neues Vertrauen gesorgt hat. Karl, wie steht Südafrika aktuell da?
Ja, da scheint es tatsächlich eine echte politische Wende gegeben zu haben. Bei der Wahl 2024 verlor der durch und durch korrupte African National Congress, also ANC, erstmals seit dem dem Ende der Apartheid 1994 die absolute Mehrheit. Um regierungsfähig zu bleiben, bildet er eine breite Koalition aus drei Parteien, dem ANC selbst, der Democratic Alliance, die größte und wirtschaftsliberale Oppositionspartei, und der Inkatha Freedom Party, die regional stark in KwaZulu-Natal verankert ist. Und dieses politische Experiment scheint bisher zu funktionieren, denn es zeigen sich bereits erste Verbesserungen. Erstmals seit 15 Jahren hatte der Staatshaushalt zwei Überschüsse in Folge. Die Inflation konnte auf 3% gedrückt werden und die jahrelang schwache Währung wurde stabilisiert. Zudem gab es dadurch das erste Kreditrating-Upgrade seit 20 Jahren. S&P hob seine Bewertung für Südafrika von BB- auf BB mit positivem Ausblick an. Auch hat Südafrika gute Universitäten, besonders im Tech, Finance und Engineering. Und es wird zunehmend auch Anziehungspunkt für Arbeitsnomaden. Schließlich sind auch die permanenten Stromausfälle deutlich geringer geworden. Der Energiesektor ist aber zugleich auch ein Beleg dafür, dass es nach wie vor große Probleme gibt. Die Energiepreise sind zu hoch und machen viele Industrie- und Produktionsbetriebe unprofitabel. Dadurch schlagen sich die beschriebenen Verbesserungen noch nicht in den Wachstumsraten nieder. Ein Wachstum von 1,5% wie aktuell ist für ein Land wie Südafrika definitiv zu wenig. Ohne deutlich stärkeres Wachstum bleiben Armut und soziale Probleme in der Gesellschaft verankert. Insbesondere kann so die unverändert hohe Arbeitslosenquote von rund 30%, insbesondere unter Jugendlichen und Geringqualifizierten, nicht abgebaut werden. Südafrika ist also nicht plötzlich die Schweiz. Das Land hat nach wie vor strukturelle Probleme. Trotzdem aber ist die Aufbruchsstimmung eine der stärksten in Afrika. Und das ist, finde ich, super.
Mhm. Investmentmöglichkeiten, Karl, in Afrika, ich habe es vorhin angedeutet, wollen wir natürlich unbedingt auch beleuchten in diesem Podcast. Wenn du jetzt unter diesem Blickwinkel Südafrika mit Nigeria vergleichst, wo siehst du langfristig die bessere Balance aus Risiko, Rendite und Verlässlichkeit?
Andreas, damit bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kein Missverständnis entsteht, lass uns Folgendes klarstellen. Wenn wir hier von Investitionschancen sprechen, dann sind im Falle Afrikas nach wie vor fast ausschließlich sogenannte Direktinvestitionen gemeint, also unmittelbare und reale Engagements in bestimmte Unternehmen oder Sektoren. Über den Aktienmarkt kannst du in Afrika mit Ausnahme Südafrikas, Nigerias und Kenias im Grunde noch nicht investieren. Dazu sind die Märkte noch zu wenig ausgereift. Auch ganz abgesehen davon, dass Einzelländerinvestments grundsätzlich tabu sein sollten. Im Vergleich der drei genannten Länder ist Südafrika eindeutig im Vorteil. Es hat eine etablierte Börse, große Konzerne sowie eine Analysten- und Investorenlandschaft. Dadurch ist Südafrika für viele internationale Anleger oft viel lesbarer als die meisten anderen afrikanischen Länder. Die Datenlage und der Marktzugang sind einfach besser. Nigeria dagegen hat eine größere Fantasie, allerdings auch bei größerer Unsicherheit. Vom Binnenmarkt her gigantisch, aber institutionell und währungstechnisch eben noch nicht so ausgereift.
China hat das enorme Potenzial des Kontinents ganz offensichtlich früh erkannt und investiert, macht das schon seit ein paar Jahren, aber eben nicht immer zum Vorteil der Menschen, Karl. Was war gut, was war weniger gut für Land und Leute? Was meinst du?
Ja, was die Schaffung von Arbeitsplätzen und Infrastruktur anbelangt, ist das Engagement Chinas eindeutig positiv zu bewerten. Im bekannten chinesischen Tempo wurden Straßen, Häfen, Energieprojekte gebaut. Als negativ werden oft die Umwelteffekte, aber auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten angesehen. Leider fließen bei solchen Engagements die Gelder auch häufig in die falschen Kanäle. Das ist aber kein spezifisches Problem chinesischen Engagements. Überhaupt ist in solchen Fällen die Frage nach der Schuld schwer zu beantworten. Ist der Investor dafür verantwortlich oder vielleicht doch korrupte staatlichen Stellen? Ob nun Vor- oder Nachteile überwiegen, ist stark projektbezogen und kann nicht pauschal beurteilt werden. Aber eins ist auch klar, Länder wie China gehen nicht für Wohltätigkeitsprogramme nach Afrika. Aber das müssen und sollten sie auch nicht. Es reicht völlig aus, wenn sie das Land ökonomisch fair behandeln. Generell sollte man ausländische Investoren in Afrika nicht allein deshalb kritisch sehen, weil sie vorrangig Gewinne machen wollen. Auch solche Engagements können ein Land nach vorne bringen. Vielleicht sogar mehr als manche gut gemeinte, aber schlecht gemachte Entwicklungshilfe.
Und zuletzt kamen ja sogar noch die Vereinigten Arabischen Emirate hinzu und haben massiv investiert. Karl, mit welcher Motivation?
Die Emirate diversifizieren ihr Kapital grundsätzlich global. Afrika ist dann nur ein Baustein von vielen. Ziel ist dabei, die Abhängigkeiten von einzelnen Regionen so gering wie möglich zu halten. Dabei gehen die Emirate extrem strategisch vor. In Afrika sind sie vor allem an den Häfen und am Energiesektor interessiert, nicht nur am Öl, sondern auch an neuen Energien und bei der entsprechenden Infrastruktur. Dazu kommt das Thema ihrer eigenen Ernährungssicherheit. Auch in der Hinsicht ist Afrika für die Emirate ein wichtiger Standort, gerade auf lange Sicht.
Und auch Europa ist endlich aufgewacht, Karl, und hat im November 2025 ein 12 Milliarden Euro schweres Abkommen mit Südafrika für sauberen Handel und Partnerschaft unterzeichnet. Worum geht's da genau?
Ja, das Abkommen ist im Grunde der Versuch Europas in Afrika nicht mehr nur Zuschauer zu sein, sondern endlich auch wieder relevanter zu werden. Europa will sich dadurch den strategischen Zugang zu Rohstoffen im Rahmen verlässlicher Partnerschaften sichern, aber mit einem ökologisch sauberen Anspruch. Südafrika ist dafür ein logischer Partner, weil es mittlerweile industriepolitisch und auch vom Kapitalmarkt her gut aufgestellt ist. Das erwähnte Abkommen soll Investitionen in saubere Energie, Infrastruktur und in moderne Lieferketten unterstützen. Für Südafrika bedeutet das Abkommen Zugang zu Kapital, zu Technologiemärkten und hoffentlich endlich auch mehr lokale Wertschöpfung. Für Europa bedeutet das Abkommen weniger Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten und mehr Einfluss in einer strategisch wichtigen Region. Wenn es klug umgesetzt wird, ist es nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich absolut sinnvoll. Entscheidend ist wie immer, wie viel davon in echten Projekten landet und nicht nur in irgendwelche Pressemitteilungen.
Dann schauen wir doch wie immer auch durch die Brille der Privatanleger, Karl. Wenn die dich jetzt fragen, soll ich Afrika im Depot haben, ja oder nein, wie fällt deine Antwort aus und wie kann man überhaupt in die Märkte Afrikas investieren?
Ja, das Problem ist, dass afrikanische Länder im weltweiten Vergleich noch eine sehr, sehr geringe Marktkapitalisierung haben. Selbst Länder, in denen man eindeutig eine wirtschaftliche Dynamik beobachten kann, sind von ihrer Marktkapitalisierung her noch Zwerge. Einzige Ausnahme ist Südafrika, auf das allein 70% der Marktkapitalisierung des gesamten afrikanischen Kontinents entfallen. Aber selbst die Marktkapitalisierung Südafrikas ist verglichen mit der von entwickelten Märkten in Europa oder auch Südostasien noch winzig. Die Marktkapitalisierung Afrikas von rund 1,5 Billionen US-Dollar steht einer weltweiten Marktkapitalisierung von ungefähr 130 Billionen gegenüber. Und wie schon erwähnt, gut 70% der 1,5 Billionen entfallen allein auf Südafrika. Eine geringe Marktkapitalisierung hat aber Gründe. Sie ist Ausdruck dafür, dass die entsprechenden Märkte noch nicht wirklich ausgereift sind. Sprich, es sind noch keine wirklich fair bepreisten Anlagen möglich und die Transparenz ist mangelhaft. Zudem sind nicht alle Aktien für ausländische Investoren investierbar. Diese Problematik betrifft übrigens nicht nur Afrika, sondern beispielsweise auch China. Auch China hat noch eine vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung mit einem Anteil von nur rund 3% des Weltmarktes. Auch hier ist der Grund, dass die Kapitalmärkte des Landes streckenweise noch unterentwickelt sind und das, obwohl China mittlerweile die zweitgrößte Ökonomie der Welt ist. In einem marktbreiten Aktienportfolio ist Afrika automatisch mit dabei, aber eben noch in einer kleinen Dosierung von knapp 1%. Grundsätzlich gilt selbstverständlich auch für Afrika-Engagements, Andreas, du kannst es denken, dass Einzelaktieninvestments, aber auch Wetten auf einzelne Länder keinen Sinn machen.
Und zum Abschluss nochmal persönlich, Karl, gibt es ein Land oder auch eine Entwicklung in Afrika, die du besonders spannend findest, nicht nur als Börsianer, sondern auch als Mensch?
Na, ich habe schon als Schüler das immer geliebt, über Afrika zu lesen und in Erdkunde die ganzen Dinge zu erfahren. Also mich hat das immer schon fasziniert. Und ich würde mich wirklich freuen, dass wir noch mehr Aufstiegsgeschichten aus Afrika hören. Und wenn das gelingt, dass es also Aufstieg und wirtschaftliche Entwicklung gibt, dann wäre das übrigens nicht nur ein Investmentthema, sondern auch ein echter gesellschaftlicher Fortschritt. Und wirtschaftliche Stabilität ermöglicht auch oft politische Stabilität und damit weniger Leid. Also ich hoffe, dass es in Afrika vorangeht und wir dort diese Entwicklung sehen werden.
Naja, und am Ende profitieren wir ja alle davon, auch als Europäer, ist ja schließlich unser Nachbarkontinent. Karl, das war ein sehr, sehr spannender Podcast. Viele, viele Fakten, viel Neues, denke ich, auch dabei. Daher sehr, sehr spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, auch mit Blick auf all das, was da noch kommt. Denn die Börse ist ja nun mal ein Zukunftsmarkt. Ja, und wer noch etwas tiefer in das Thema Schwellenländer einsteigen möchte, dem empfehlen wir die Folge 250, Boom der Schwellenländerbörsen, Gründe für das Comeback und Perspektiven. Dann sage ich, ja, das war's schon wieder für heute. Der Podcast erscheint immer freitags alle zwei Wochen. Das wissen Sie wahrscheinlich mittlerweile auch. Aber trotzdem haben wir hier jede Woche ein paar neue dabei, ein paar neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Und von daher sei dieser Hinweis an dieser Stelle noch einmal gestattet. Mehr Infos unter www.querinprivatbank.de. Und Ihre Fragen, Ihre Themen, Wünsche gerne unter podcast@querinprivatbank.de. All das und mehr versuchen wir dann in den kommenden Wochen und Monaten aufzugreifen. Und für heute sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.querinprivatbank.de.